Eltern überfordert. Ein Kind musste sterben. Wir sprechen heute über einen Prozess, der einen traurig und mich auch fassungslos dastehen lässt. Aber es ist ein Prozessauftakt über einen Fall, der so in Thüringen stattgefunden hat. Und genau darüber sprechen wir ja in diesem Podcast. Alle zwei Wochen montags gibt's eine neue Folge zu hören in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Natürlich freuen wir uns darüber, wenn Sie uns abonnieren, und dann verpassen Sie auch keine Folge mehr vom Alltag im Gericht in Thüringen.
ARD.
Ja, und jeden Fall, den wir hier besprechen, den verfolgt MDR Thüringen Gerichtsreporterin Conny Hartmann ja im Gerichtssaal höchstpersönlich und so auch diesmal. Hi Conny.
Hallo Olli.
So Conny, du warst ja im Gerichtssaal dabei, ich hab's gesagt. Erzähl doch mal, worum geht's uns denn heute?
Es geht uns um ein totes Kind. Ein Kind, das 2 Jahre lang in der Erde lag. Die Leiche lag 2 Jahre in der Erde. Und dann ist sie erst entdeckt worden. Es geht um eine wirklich traurige Geschichte, um ein Kind, das keine schöne Kindheit hatte, zumindest wenn man die Anklage hört. Und es geht um 2 Angeklagte, die Mutter des Kindes und ihren Lebensgefährten, der nicht der Vater dieses Kindes ist. Und es geht um einen Prozess, in dem es sehr um die Rechte der Angeklagten geht.
Und es geht auch diesmal wieder um die Frage, hätte das denn alles nicht verhindert werden können?
Da kann ich diesmal auch wirklich was dazu sagen, weil das unterscheidet sich doch von allen anderen Fällen, wo man sagt, Mensch, hätte da doch jemand hingeguckt. Hier hat jemand hingeguckt und trotzdem ist das Kind tot.
Dann steigen wir von Anfang an ein. Anklageschrift wurde verlesen. Was ist genau der Vorwurf?
Der schwerste Vorwurf ist Mord durch Unterlassen. Und dann kommen noch ganz viele andere Sachen dazu, nämlich Drogendelikte, Betrug, Misshandlung, Verletzung der Fürsorgepflicht. Und ich will jetzt mal erzählen, was der Staatsanwalt in der Anklage beschrieben hat, wie es dem Kind gegangen ist, bevor es verstarb. Die Angeklagte war damals noch keine 21, die Mutter. Die kann ich auch kurz beschreiben. Die kommt nämlich aus der Freiheit. Die ist gar nicht in Haft. Die ist frei. Die macht gerade eine Ausbildung zur Masseurin, hat sie gesagt. Und die kam, also ich sage jetzt mal, perfekt gestylt. Sie hatte Kapuze, ganz lange blonde Haare, eine riesen Sonnenbrille und einen Aktenordner vorm Gesicht. Wurde begleitet von ihrer Anwältin und während der Verhandlung hat sie die Kapuze dann abgemacht. Ich habe ihr Gesicht nicht ein einziges Mal gesehen. Sie hat die ganze Zeit nach vorn geschaut und diese langen blonden Haare waren definitiv eine Perücke.
Ah, okay.
Also sie hat sich da wirklich ganz unkenntlich gemacht, damit sie nicht zu erkennen ist. Der Mann, der sitzt in Untersuchungshaft, der kam in Handschellen. Und der hat auch sein Gesicht verdeckt, während die Fotografen und die Kameraleute noch im Saal waren. Das ist ja nur bis zum Prozessbeginn. Und dann hat er aber sein Gesicht auch gezeigt, hat auch mal Richtung Zuschauer geschaut. Und als die Anwältin mal vorne an den Richtertisch gegangen sind, da haben sich die Angeklagten auch kurz unterhalten. Und man hat gesehen, dass er gelächelt hat. Ihr Gesicht habe ich ja nicht gesehen.
Mhm.
So. Die beiden haben vor mehr als drei Jahren, zusammengelebt. Das heißt, die Situation, die der Staatsanwalt beschrieben hat, war dann folgendermaßen. Sie hatte schon ein 3-jähriges Kind aus einer anderen Beziehung, was sie halt sehr früh auch bekommen haben muss, und noch einen Säugling gemeinsam mit dem Angeklagten. Die beiden waren im Landkreis Sömmerda gemeldet. Dort kommen sie offensichtlich auch her. Und waren dann nach der Geburt des Babys mit beiden Kindern unter anderem mit einem Wohnmobil in Kroatien unterwegs. Und sind dann in diesen, ich sage jetzt mal, abgeschiedenen Garten nach Bad Blankenburg gezogen. Ein Pachtgrundstück, hat der Staatsanwalt gesagt, oberhalb der Stadt, und haben dann dort gelebt. Teilweise auch im Wohnmobil, weil die Hütte wohl baufällig war und der Angeklagte hatte Stress, so hat es der Staatsanwalt beschrieben. Er hat nämlich versucht, die Hütte da sozusagen schöner zu machen, bewohnbar zu machen. Und der Staatsanwalt hat es so beschrieben, das 3-jährige Kind war offensichtlich eifersüchtig auf das Baby und hat sich da auch bemerkbar gemacht. Und die Mutter, so hat er es beschrieben, war mit der Betreuung des Babys komplett ausgelastet und hat ihr größeres Kind komplett dem Angeklagten überlassen, obwohl sie wusste, dass er aggressiv ist, dass er das Kind schlug. Dieses Kind wurde zum Beispiel, damit es Ruhe hält, in einen Einkaufswagen gesetzt und dort, ich sage jetzt mal, gefesselt an diesen Einkaufswagen. Es hatte schlecht verheilte Verletzungen an den Knöcheln, weil sich's wahrscheinlich versucht hat, loszureißen. Einfach weil es genervt hat, weil es keine Ruhe gegeben hat. Und das ging dann sogar so weit, dass der Angeklagte diesem Kind Drogen gegeben haben soll. Also der Staatsanwalt hat es beschrieben, das Kind sei kränklich gewesen und der Angeklagte hat ihm Methamphetamine gegeben. Und das alles mit dem Wissen der Mutter. Und letztendlich soll es dann so gewesen sein, dass er dieses Kind misshandelt hat, vermutlich geschüttelt, so dass es Schädelinnenraumblutungen erlitt. Ich kann es nicht anders beschreiben, so stand es in der Anklage. Und beide Eltern hätten erkannt, dass es diesem Kind wahnsinnig schlecht ging, dass es in einem lebensbedrohlichen Zustand war. Und beide Eltern haben keine medizinische Hilfe geholt, haben es sterben lassen. Das Kind, das dreijährige Mädchen und der Angeklagte soll es dann unter der Terrasse dieser Hütte vergraben haben.
Das ist alles die Anklageschrift, die der Staatsanwaltschaft so, das sind die Vorwürfe, die da vorgetragen wurden. Und ich möchte nochmal ganz kurz zusammenfassen, was ich auch so raushöre. Also die beiden hatten jetzt so keinen richtigen festen Wohnsitz in der Stadt, in einem Gebäude, in einem Dreigeschosser, Viergeschosser oder so, in einem Haus, sondern eher in so einem Garten und auch ab und zu mal mit einem Wohnwagen rumgereist, sodass so kein richtig fester Wohnsitz da in der Stadt vorhanden war.
Ich will jetzt gleich mal weitermachen, wenn es recht ist, wie das entdeckt worden ist. Und dann komme ich wieder auf die Angeklagten zurück. Das ist nämlich 2 Jahre später erst entdeckt worden. Da ist die Leiche ausgegraben worden von Ermittlern. Das haben natürlich viele mitbekommen. Es gibt auch Bilder davon. Und ich kann mich erinnern, dass wir dann damals nachgefragt haben, hallo, was ist denn da los? Es war dann klar, da ist eine Kinderleiche ausgegraben worden. Und dann hat schon der Bürgermeister von Bad Blankenburg gesagt, bei uns kennt niemand diese Leute. Weil dann ist natürlich der Ruf, wo ist das Jugendamt? Warum hat sich das Jugendamt nicht gekümmert? Da sind wir ja wirklich groß drin, immer nach den Behörden zu schreien und zu sagen, warum haben die nicht? Ich bin da höchst vorsichtig damit, weil meine ganz, ganz persönliche Meinung ist, in erster Linie sind die Eltern dafür zuständig. Und ich habe im Laufe meiner Berichterstattung so oft gehört von Eltern, die ihre Kinder in schlimmer Hinsicht vernachlässigt haben. Ja, das Jugendamt hat mir ja nicht geholfen. Und ich bin, ja, die sind dazu da, einzuschreiten bei solchen Sachen. Das ist völlig richtig. Aber ich habe so dieses Gefühl, dass es eben dann auch Eltern gibt, die dann sagen, naja, das Amt ist schuld. Und das kann ich einfach nicht haben. Das finde ich ganz schlimm, dieses Abgeben von Verantwortung, die man ohnehin nicht wahrgenommen hat. Aber dann noch nicht mal ein schlechtes Gewissen zu haben und zu sagen, ja, ich war überfordert, ich hätte anders, sondern zu sagen, ach, das Amt ist doch zuständig. Das habe ich in diesen 30 Jahren, ich weiß, ich wiederhole mich, so oft gehört, dass ich mich da echt dagegen sperre, immer reflexartig zu sagen, ach, wo war denn das Amt? Nein, in erster Linie sind die Eltern dafür zuständig und ich erkläre es dir noch, warum. In diesem Fall haben sie Hilfe gehabt und sie haben sie ausgeschlagen.
Es ist natürlich trotzdem, wenn du sagst, das wurde 2 Jahre später, wurde das Mädchen dann gefunden, ist es natürlich schon, dass man sich fragt, Mensch, so lange Zeit, das Kind muss doch vielleicht auch im Kindergarten gewesen sein.
Auch das habe ich so oft in meinem Leben gehört, dass man sagt, dass die Richter Eltern gefragt haben vor Gericht, warum haben sie ihr Kind denn nicht in den Kindergarten gebracht? Bei ihren Einkommensverhältnissen hätten sie ja noch nicht mal was bezahlen müssen dafür. Dann habe ich, das habe ich so oft gehört, dass die Eltern gesagt haben, da muss ich das Essengeld bezahlen. Das habe ich nicht und deshalb bleibt das Kind zu Hause. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass man, wenn man ein Kind in einen Kindergarten bringt, auch das ist eine Erfahrung, die ich aus meinen Gerichtsprozessen habe, dass man da früh aufstehen muss. Und das ist in vielen Fällen, die ich erlebt habe, nicht der Fall gewesen. Da waren es dann die großen Geschwister, die sich um die Kleinen gekümmert haben, dass die in die Schule oder vielleicht tatsächlich auch mal in den Kindergarten gingen. Also das, was wir so uns unter einem strukturierten Tagesablauf vorstellen, das habe ich oft erlebt, dass es das in Familien, falls man diese Personenkonglomerate als Familie überhaupt bezeichnen darf, meine persönliche Meinung, dass es das nicht gibt. Wie es in diesem Fall konkret war, das kann ich jetzt nicht sagen, weil die Angeklagten haben erstmal nichts gesagt.
Darauf wollte ich hinaus. Ich wollte noch mal klarstellen, dass der Mann und die Frau, das waren jetzt nicht beide die Eltern von dem verstorbenen Mädchen beziehungsweise von dem getöteten Mädchen, sondern das eine war die Mama und der andere war nicht der leibliche Vater, sondern der Partner, der neue Partner der Frau. Genau. Und die beiden hatten aber dann ein jüngeres Kind zusammen. So. Genau. So, wir bleiben gleich im Gerichtssaal, weil dieser Prozess, der wird kompliziert.
will mal kurz beschreiben, die sitzen auf der linken Seite mit ihren Verteidigerinnen in diesem Saal in Gera, im Schwurgerichtssaal, sage ich jetzt mal. Schwurgericht ist immer, es ist immer die Schwurgerichtskammer, wenn es um Tötungsdelikte geht. In diesem Fall ist aber die Jugendkammer zuständig, weil die Angeklagte, für die kommt möglicherweise Jugendrecht in Betracht, weil die halt noch keine 21 war. Und zwischen 18 und 21 gibt es dann ein Gutachten, das sagt Erwachsen- oder Reifeverzögerungen. Und dann kommt das mildere Jugendrecht zur Anwendung.
Okay.
Beim Angeklagten geht es um lebenslang und es gibt ganz viele Gutachter in diesem Prozess. Einmal ein Gutachter, der sicherlich was zur Drogenproblematik des Angeklagten sagen wird und auch, ob er zur Tatzeit, naja, vielleicht nicht ganz bei sich war, was weiß ich. Schwierig, ganz schwierig, so lange her. Die Angeklagten haben nichts gesagt. Eine Psychiaterin ist dabei, die hat, vermute ich, die Angeklagte begutachtet. Die war am ersten Tag nicht da. Und dann ist noch ein Gutachter drin. Das ist ein Anästhesist, Intensivmediziner aus Hannover. Und ich gehe davon aus, dass es da um die Todesursache des Kindes geht, weil, das haben wir damals auch mehrfach gehört, die Obduktion ist schwierig und der Staatsanwalt hat auch gesagt, wir müssen gucken, ob sich das nachweisen lässt. Das, was in der Anklage steht, das bleibt der Beweisaufnahme vorbehalten. Deswegen machen wir ja so einen Prozess. Und in der Anklage steht ja, dass der Angeklagte das Kind vermutlich geschüttelt hat. Das wird im Laufe des Prozesses werden diese Gutachten erst erörtert und da wird man dann tatsächlich sehen, ob sich das wirklich nachweisen lässt, ob man, wenn man gut zwei Jahre später, ich sage jetzt mal, die Reste einer Kinderleiche ausgräbt, wie stringent sich die Todesursache da noch nachweisen lässt.
Und bei diesen vielen Gutachtern geht es ja natürlich auch darum, die Schuldfähigkeit zu prüfen, ob die jetzt eingeschränkt ist zum Beispiel und was sich ja dann auch auf das Strafmaß auswirken würde. Wir müssen ja im Konjunktiv reden, ne, solange kein Urteil gesprochen ist, aber sowas spielt dann alles mit rein ins Urteil, ne?
Auf jeden Fall. Bei Mord, da gibt's ja eigentlich nur lebenslang. Das ist die Strafe, die da drauf steht. Und dann wird halt geguckt, gibt's irgendeine Einschränkung und dann kann der Strafrahmen gemildert werden. Ansonsten, bei Mord gibt's nur lebenslang. Und hier ist Mord durch Unterlassen angeklagt, eben weil die Angeklagten, also beide sind wegen Mordes durch Unterlassen angeklagt, weil sie keine Hilfe geholt haben.
Und lebenslang bedeutet vielleicht nochmal ganz kurz, wie viele Jahre wären das dann im Gefängnis? Und auch nochmal wegen Jugendstrafe gibt's ja auch, ist das gestaffelt?
Ja, das ist gestaffelt. Im Jugendrecht gibt's für besonders schlimme Mordfälle sogar 15 Jahre bis zu 15 Jahren. Aber das sind so die Ausnahmefälle. Ansonsten ist es so 10 Jahre. Und die zu lebenslang verurteilten Straftäter sitzen in Deutschland zwischen 18 und 19 Jahren. Dann kommen sie raus, aber dann kommen sie auch nur auf Bewährung raus und müssen sich an Auflagen halten. Und ich sage ja immer, ja, da kann man sagen, warum heißt es denn lebenslang? Es ist so. Und so viele Jahre im Gefängnis, ich mag mir das nicht vorstellen.
Wir haben jetzt die Anklageschrift gehört vom Staatsanwalt. Wir haben gehört, dass die beiden Angeklagten jetzt erstmal nichts dazu sagen wollen. Was sind noch für Zeugen geladen? Was war noch im Landgericht dann an dem Tag, wo du da warst?
Bevor die Zeugen gehört wurden, haben die Verteidigerinnen, sind zwei Frauen in dem Fall, einmal moniert, dass irgendwie eine falsche Ersatzchefin in ihren Unterlagen benannt wurde, weil das wird bis zum Januar sind Termine angesetzt, deswegen ist ein Ersatzchefe dabei, sitzen also zwei Schöffen vorn. Und der Ersatzchefe, der saß mit bei den Gutachtern und beim Jugendamt, ist auch noch eine Dame vom Jugendamt da, die halt zur Angeklagten dann was sagen wird. Und da haben die Verteidigerinnen moniert, erstens, dass da noch eine zweite Ersatzchefin irgendwie in den Unterlagen eine Rolle spielte. Davon wusste das Gericht gar nichts, also sowas schiefgegangen, sorry. Und dass dieser Ersatzchefe da beim Gutachter saß, da könnte der ja möglicherweise in die Unterlagen gucken. Das sagte der Richter, ja, hier kann der vorne sitzen, aber wir haben auch kleinere Säle. Da wird es schwierig, aber zum ersten Prozesstag saß der Schöffe dann vorn. Und dann wollte die eine Verteidigerin noch, dass als erstes nicht der Ermittlungsführer gehört wird. Der gibt nämlich immer so einen Überblick über die Ermittlungen. Und da hatte die Verteidigung Bedenken, dass das schlecht für die Mandanten ist, weil die Schöffen dann sofort beeinflusst werden und hören, was da so passiert ist und wie da so alles gelaufen ist.
Also das sind so Anträge, die Reihenfolge der Zeugen zu ändern.
Genau.
Da ist geht's was üblich?
Das habe ich schon öfter gehört. Und ich sage jetzt mal, das war so der Moment, ich finde das schon gut, dass du deinen gesetzlichen Richter haben muss, dass da nicht irgendwie gemauschelt werden kann, dass du einen besonders strengen oder einen besonders milden kriegst, trifft ja auch auf die Schöffen zu. Und trotzdem habe ich in dem Moment gedacht, Mensch, die sitzen da und haben jetzt jemanden, der sich für sie ganz stark macht, der auf ihre Rechte achtet. Und was hat denn dieses dreijährige Kind für, hat er eigentlich auch ein Recht auf eine ungestörte Kindheit, auf Liebe, auf Zuneigung, auf Zärtlichkeit? Ich weiß, das klingt jetzt nicht besonders schön, aber in dem Moment habe ich das wirklich gedacht und habe so gedacht, ja toll, jetzt wissen die, jetzt haben die jemanden, der sich für sie stark macht. Warum haben die denn das nicht für dieses Kind gemacht? Und es ist schon in der Anklage zu hören gewesen, dass sie, die Angeklagte, sogar Freunde hatte, die erkannt haben und eine Mutter, die erkannt haben, oh, die ist überfordert und gesagt haben, gib uns das Kind, wir kümmern uns, gib's uns. Und das steht auch in der Anklage, das hätte sie tun müssen. Sie hätte das in die Obhut anderer, des Jugendamtes oder anderer geben müssen. Das hat sie nicht getan. Und das, was ich jetzt sage, ist einfach eine Vermutung, aber das Bild zeichnet sich so ab. Stattdessen haben die sich aus dem Beobachtungskreis derer entfernt, die ihnen gesagt haben, so geht das nicht. Und sind da aus ihrem, ja, ich sage jetzt mal Umfeld, wo sie halt gelebt haben, erst nach Richtung Kroatien unterwegs gewesen und dann nach Bad Blankenburg, weit weg von ihrem Landkreis, in dem sie Freunde und Familie hatten.
Ich hatte mir das auch notiert, sie hatten Hilfe, hattest du gesagt, genau. Und hast sie auch gerade beschrieben. Genau. Sind die denn, weil du nochmal diese Wohnwagenreise angesprochen hast, dann noch mit dem dreijährigen Kind losgefahren? Also ja, das war nicht danach?
Das war vorher. Mhm. Das war vorher noch. Und zum Teil haben sie wohl auch in diesem Wohnmobil gewohnt, da in Bad Blankenburg noch, weil die Hütte noch nicht bewohnbar war. Aber wie gesagt, da kann ich jetzt keine Einzelheiten dazu sagen, weil ich noch keine Zeugen dazu gehört habe. Da kann ich nur zitieren, was in der Anklage stand.
Jetzt haben wir auch gehört, die haben ja auch ein leibliches Kind zusammen. Ist das denn jetzt noch bei denen oder wie läuft
Nein,
das denn eigentlich?
Das ist eine blöde Frage.
Aber
das ist eine Obhut des Jugendamtes und da werden natürlich keine Details drüber berichtet, wo sich das jetzt tatsächlich körperlich aufhält.
Ja, das ist natürlich logisch, aber es gibt noch offene Fragen, weil es gibt ja da auch noch diesen leiblichen Vater, der auch für mich eine unfassbare Rolle gespielt hat in der ganzen Sache und seine Lebensgefährtin, die hat schon ausgesagt und was, das hören wir gleich.
Sie hat dann eine Vermisstenanzeige aufgegeben, was das Kind betraf. Und der leibliche Vater hat in diesem Gartengrundstück angefangen zu graben und hat das Kind gesucht. Er hat nur an der falschen Stelle gegraben. Er spricht jetzt auch wieder für, ja, also diese Gesamtkonstellation spricht halt für, wie soll ich denn das sagen, also es ist alles so traurig, also es ist alles so furchtbar traurig. Und der hat es nicht gefunden und dann hat sie eine Vermisstenanzeige aufgegeben und dann haben Beamte des Landeskriminalamtes in diesem Garten gegraben, haben auch an der Stelle gegraben, nämlich unter der Terrasse. Ich finde das ja ganz schrecklich, dass man da 2 Jahre auf seinem toten Kind sitzt, Entschuldigung, und haben das gefunden. Ich gehe davon aus, dass einer der Angeklagten irgendwelche Hinweise dazu vielleicht gegeben hat im Laufe der Ermittlungen. Kann ich jetzt nichts dazu sagen, weil nichts Konkretes, weil die Angeklagten ja geschwiegen haben.
Ach, 2 Jahre, das ist ja wirklich so eine lange Zeit, wenn ich mir jetzt auch überlege. Also man kann sich ja da gar nicht hineinversetzen, aber als Vater dann 2 Jahre, weiß man nicht, wo sein Kind ist und dann fährt man da sogar in den Garten, findet nichts und dann
Es ist eine ganz schlimme Geschichte und die Details, die mich jetzt natürlich auch interessieren, die sind am ersten Tag natürlich noch nicht so alle besprochen worden. Ich glaube, die Todesursache und dieses, wie das Kind zu Tode gekommen ist und ob die Angeklagten das waren, ich glaube, dass das wirklich eine viel Zeit in Anspruch nehmen wird, das herauszufinden, also zu sagen, was hat die Obduktion noch ergeben, was kann man daraus herleiten und was haben die Angeklagten möglicherweise bei der Polizei dazu gesagt oder in ihren Vernehmungen, wenn denn überhaupt einer von beiden was gesagt hat, wovon ich aber ausgehe und wie ist der Nachweis zu führen?
Aber beim ersten Verhandlungstag oder beim Auftakt hat es schon auch einige Zeit gedauert. Könnte ich mir vorstellen, dass der Staatsanwalt da das alles vorgelesen hat.
Das war eine sehr, sehr ausführliche Anklage. Und was ich daran so bemerkenswert fand, war eben wirklich dieses Menschliche, was ja juristisch auch wichtig ist, nämlich zu sagen, ihr wart nicht alleine, ihr hattet Hilfe. Warum habt ihr das drauf ankommen lassen? Mutter, warum, du hast gewusst, der schlägt dein Kind, warum hast du es ihm überlassen? Warum hast du dir keine andere Hilfe gesucht, zumal du nur hättest jemanden anrufen müssen? Also so steht es jetzt nicht in der Anklage. Sondern du hast gewusst, der hat eine Drogenproblematik. Ich muss noch was dazu sagen, das finde ich auch ganz traurig. Die Mutter ist auch noch wegen Betruges angeklagt, weil sie 2 Jahre lang noch das Kindergeld und den Kindergeldzuschlag genommen hat für das Kind. Also haben die sich offensichtlich beim Amt ja auch um eine finanzielle Unterstützung gekümmert, weil ich meine, den Kindergeldzuschlag, die müssen ja auch von irgendwas gelebt haben. Mhm. Ja, möglicherweise haben sie sich darum gekümmert, weiß ich jetzt nicht so genau, ist auch noch nicht zur Sprache gekommen, aber bei Kindergeldzuschlag, da bin ich hellhörig geworden. Und ja, das ist, also ja, ich sitze auf meinem toten Kind, ich nehme noch das Kindergeld dafür. Da muss man schon ein bisschen stumpf sein, ist meine, wäre jetzt meine Einschätzung. Also wie gesagt, sehr persönlich. Und auf der anderen Seite habe ich sie gestern erlebt, wie perfekt sie sich zurecht gemacht hat, damit man halt nichts sehen kann von ihr.
Das wahrscheinlich auch mit Absprache ihrer Anwältin, würde ich
schon, aber da gehört ja auch eine gewisse, gehört ja viel Initiative dazu.
Hat der Mann sich auch so schick gemacht oder kam der?
Da kam aus dem Gefängnis, da ist jetzt nicht so viele Möglichkeiten, denke ich.
Also der sitzt im Gefängnis?
Ja, der sitzt in Untersuchungshaft, habe ich vorhin gesagt, ja.
Ja, Conny, ein schwerer Fall, den du mitgebracht hast, aber auch das wieder mal. Jetzt vielleicht nicht so in dem Fall Alltag im Gericht, aber auch sowas wird öfter verhandelt in Thüringen.
Ja, aber jetzt hat Gott sei Dank nicht so oft. Aber ja, ich habe schon über mehrere tote Kinder berichtet.
Conny, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, Olli.
Wie immer in 2 Wochen das nächste Mal bei uns. Immer montags gibt es ja dann eine neue Folge und die ist zu hören in der App der ARD Audiothek. Und da finden Sie natürlich auch viele weitere spannende Podcasts. Ich empfehle Ihnen da die Rubrik True Crime immer gerne und sage wie immer viel Spaß beim Hören.